Gibt es heute noch unentdeckte Länder, verborgene Königreiche, verbotene Berge oder vergessene magische Orte? Ja, die gibt es, schreibt der Autor Dennis Gastmann. Er ist um die ganze Welt gereist, unter abenteuerlichsten Bedingungen, um ferne, unbekannte oder vergessene Orte zu erkunden. Atlas der unentdeckten Länder, so heißt das Buch, das er jetzt geschrieben hat. Dennis Gastmann ist heute bei uns. Guten Tag, Herr Gastmann.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Wie sind Sie denn darauf gekommen, diese unentdeckten oder verborgenen Orte aufzusuchen und ein Buch darüber zu schreiben?
Ich glaube, das ist Poesie. Also, man muss dazu sagen, dass es im Atlas der unentdeckten Länder keine Karte gibt und dass er auch alles andere als vollständig ist. Aber darin schwingt ein Traum sozusagen. Also, manche sagen, ich bin immer ein bisschen 19. Jahrhundert. Ich habe mir einfach Reisen gewünscht, die schwierig sind, die deren Ziel vielleicht nicht immer klar erkennbar ist, auf denen ich vielleicht kein Handyempfang habe und kein Google Maps und kein Street View. Das kommt so aus der Sehnsucht, wenn man hier zum Beispiel vor die Tür geht, man möchte den Dom genießen in Ruhe und man hat vor sich 1000 Köpfe, die dasselbe wollen und findet diese Ruhe nicht mehr. Also ich habe mich nach Orten gesehnt, die vielleicht in irgendeiner Weise noch unentdeckt sind.
Und wie sind Sie auf diese Orte gekommen? Haben Sie zu Hause einfach die Weltkarte ausgebreitet und sich einzelne Länder oder Gegenden angeschaut?
Ja, zum Teil schon. Also ich habe quasi mit der Lupe auf den Atlas geblickt, Lupe auf Karten geblickt und tatsächlich sowas wie nicht weiße, aber graue Flecken entdeckt, wie die Republik Transnistrien zum Beispiel, die etwa 800.000 Menschen beinhaltet, die dort wohnen, aber von der man sagt, dass sie nicht existiert. Das ist ein Streifen zwischen Moldawien und der Ukraine, entstanden aus einem Bürgerkrieg, der vergessen wurde. Und heute gibt es dort ein Land mit einem Präsidenten, einem Parlament, einer eigenen Währung, dem transnistrischen Rubel. Und Leuten, die sagen, ja, wir existieren und wir freuen uns, wenn mal jemand zu Besuch kommt.
Ist es da schwierig, ein Visum zu bekommen?
Ich bin da ehrlich gesagt ohne Visum eingereist, ja, weil es schwierig war. Es gibt dort einen einzigen Touristenführer, Alexei, und er hat mich an moldawischen, transnistrischen und russischen Sicherheitskräften vorbeigelotst.
Das klingt alles sehr abenteuerlich und abenteuerlich beginnt auch Ihr Buch gleich. Da sind Sie auf einem Schiff unterwegs, das schon fast an das Walfangschiff Pequod aus Moby Dick erinnert oder auch an die Abenteuergeschichten der Bounty. Was hat es damit auf sich?
Das war die weiteste und schwierigste Reise, die ich bisher in meinem Leben gemacht habe. Das Schiff ist die einzige Möglichkeit, die Insel Pitcairn zu erreichen. Und auf der Insel Pitcairn, die so zwischen Neuseeland und Chile liegt, genauer kann man sie nicht zuordnen, wird bewohnt von den Nachfahren der Meuterer, von der Bounty tatsächlich. Das sind etwa 40 Leute, die Urenkel dieser Piraten, die einst ihren Kapitän über Bord geworfen haben und in den Sonnenuntergang gefahren sind, in der Hoffnung, man möge sie niemals entdecken. Und die begreifen sich heutzutage nicht als britische Kronkolonie, was sie offiziell sind, sondern als Pitcairner, als eigenes, selbstbewusstes Land.
Und wie haben die sich fortgepflanzt? Untereinander? Oder das geht doch gar nicht.
Ja, das geht schon untereinander. Ich habe bei Meralda gewohnt, einer etwa 2 Meter großen Gastgeberin. Ich habe sie beschrieben mit der Statur eines britischen Seemanns und den weichen Zügen eines tahitianischen Blumenmädchens. Also wunderbar durchmischt sind die Leute dort. Wenn man sie fragte, von welchem Meuterer sie denn abstamme, sagte sie ja von 4 bis 5 verschiedenen. Also natürlich ist es eine, ja, hart gesagt, eine Inzestgesellschaft. Ihr Lebenslauf wurde angereichert durch Walfänger, die sich dorthin verirrt haben, durch Schiffbrüchige, angeblich ein Schiffbrüchiger von der Mayflower. Und natürlich ist es so, dass diese Gesellschaft ausstirbt, wenn sie nicht bald frisches Blut bekommt. Das ist das, was mich dorthin getrieben hat. Es hieß, wer es nach Pitcairn schaffe, dem würden die Pitcairner ein Haus bauen und Land schenken, wenn du dich im Gegenzug dazu entschließt, ja, deine Gene zur Verfügung zu stellen.
Haben Sie sich da in Versuchung gefühlt, dort zu bleiben, alles hinter sich zu lassen, ein neues, ganz freies Leben anzufangen?
Anfänglich schon. Also ich habe von einem Leben in der Südsee unter Palmen geträumt, aber schnell gemerkt, dass dieser Traum harte Arbeit ist. Also man muss dort Wege frei machen, man muss dort Brände löschen, wenn ein Blitz anschlägt, man muss Schiffe entladen, man muss Nüsse anbauen, man muss Honig imkern, man schreibt Inselkochbücher und Inselkinderbücher und leitet das Inselradio. Es gibt viel zu tun. Und auf der anderen Seite, Ich war 4 Tage dort. Wird diese Insel von Stunde zu Stunde kleiner?
Das heißt, die wird von Stunde zu Stunde kleiner?
Na, man hat nach etwa einem Tag mit jedem Mal gesprochen. Nach 2 Tagen kennt man sehr intensiv die Geschichten, die es dort zu erzählen gibt. Und nach 3 Tagen kommen die schlechte Nachtgeschichten. Also dann hat man das Gefühl, die Insel frisst dich auf. Also dann erfährst du, wer hatte mal was mit wem, wer hat wen geschlagen, wer hat wen missbraucht, wer hat wen vergewaltigt. Lange Jahre war diese Insel gesetzlos. Bis vor 10, 15 Jahren gab es die, ich glaube, Praxis ist das bessere Wort als Tradition, dass die Männer sich die Frauen und Mädchen der Insel einfach genommen haben. Und es brauchte ein britisches Gericht, also britische Anwälte, die vor etwa 10, 15 Jahren gekommen sind und 6, 7 Männer verurteilt haben, die sich dann dort ein eigenes Gefängnis gebaut haben, um die Sache etwas zu befrieden.
Das ist ja eigentlich auch eine interessante Versuchsanordnung, eine überschaubare Population auf eine Insel zu sperren und zu sehen, wie es nicht funktioniert, oder?
Es hat nie richtig funktioniert. Also es haben die Leute bis heute überlebt dort, aber die erste Generation hat sich gegenseitig die Köpfe abgeschlagen im Streit um die Frauen. Dann gab es eine Generation aus Kindern und einem einzigen Mann, der aus der Bibel vorgelesen hat. Das ist zumindest die kitschige Geschichte, wer weiß, ob sie wahr ist. Und danach wurden immer wieder Männer und Frauen von Klippen gestoßen, vergiftet und erstochen. Ich habe den Eindruck gehabt, dass diese Leute bis heute einem Fluch unterliegen und immer noch auf ihrem Schiff gefangen sind. Sie müssen zusammenhalten, auch mit den Mördern, den Vergewaltigern, weil sonst können sie dort nicht überleben.
All diese Menschen haben Sie getroffen und der Weg dahin war wahrlich abenteuerlich. Sie beschreiben das sehr anschaulich, wie Sie auf diesem winzig kleinen Schiff ein Spiel der Wellen werden, dort hin und her geworfen werden. Überhaupt sind das große Abenteuer, die Sie erleben, wenn Sie die Orte und Länder aufstöbern. Sie tauchen mit Haien in einem Haireservat zum Beispiel. Hatten Sie nie Angst?
Ja, natürlich hatte ich Angst. Es sind aber 2 Persönlichkeiten, die da in mir sind. Die eine... Es ist der Journalist, der das plant, der Visa besorgt und der eine Lust dabei entwickelt, zu sagen, es wäre doch aufregend, mit Haien zu tauchen. Du bist noch nie getaucht und dann gleich mit Haien und gleich vor den Wassern von Palau, einem Inselstaat, wo die Haie nicht vereinzelt, sondern in Rudeln vorkommen. Und der andere in mir, der muss das dann ausbaden vor Ort. Wenn der dann ins Wasser soll, Wasser springt, dann hat er natürlich Angst. Aber was überwiegt, ist, glaube ich, die Lust, das zu erleben, das Adrenalin, könnte man auch sagen. Und dann letztendlich das Gefühl, im unendlichen Blau zu treiben und diese perfekten Geschöpfe zu erleben, vor denen man plötzlich keine Angst mehr hat, sondern einfach nur noch Bewunderung. Ja.
Sie werden auch zum letzten Kaiser von Ladonien gekrönt. Das ist ein anderer Ort, den Sie entdecken. Wie das?
Das ist unrühmlich. Also diese Krönung zum Kaiser von Ladonien hat mich $30 gekostet, die ich in einen Umschlag gesteckt habe, das muss ich zugeben. Ladonien ist ein kleiner Streifen am Kattegat in Schweden, der von einem Künstler besetzt wurde. Und Ladonien besteht aus einem Volk aus Nomaden. Also dieser Künstler verkauft heute über das Internet Staatsbürgerschaften und hält sich damit über Wasser.
Und Sie haben dann mit $30, $40, sind Sie jetzt ein offizieller Titel oder was ist das?
Es ist ein offizieller Titel. Ich habe die offizielle Urkunde letzter Kaiser von Ladonien bekommen per Post von diesem Künstler Lars Wilks, der im Exil lebt. Er hat einmal den Propheten als Hund gezeichnet und daraufhin hat der sogenannte Islamische Staat ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt.
Ein anderer spannender Ort, den Sie aufsuchen. Sie treffen aber auch viel Reisende, die auch unterwegs sind in der weiten Welt. Und Sie beschreiben das gleich in der ersten Geschichte sehr schön. Was mögen diese Reisenden suchen? Sie schauen sich da einen Russen an, einen Inder. Warum sind die so wild darauf, unterwegs zu sein? Suchen sie die Freiheit? Ist es das? Wollen sie auf einem Walfisch reiten, alles hinter sich lassen, alles abbrechen, was sie an Zuhause vorfinden und haben? Was ist es? Ist es diese große Freiheit, die Sie suchen?
Jeder auf diesem Schiff suchte auf seine Weise die Freiheit. Aber was diese beiden speziell, die sie beschreiben, suchten, war Anerkennung, war Ruhm und war vielleicht auch Feuer oder irgendwas, was sie noch kickt. Das waren Millionäre und Milliardäre, die, ich kannte diese Spezies auch nicht, die den Ländersammlern angehören. Das heißt, es sind Menschen mit oft erstaunlichen Vermögen und erstaunlich wenig Interesse an der Welt. Die wollen einreisen, abstempeln, schnell wieder weiterreisen und dann irgendwo im Internet ein Fähnchen setzen auf einer Weltkarte und sagen, ich bin da gewesen. Und was sie auf diese Insel der Nachfahren der Meuterer von der Bounty trieb, war sozusagen die blaue Mauritius unter den Reisestempeln. Das ist eine kleine blaue Bounty mit wehenden Segeln, mit der man, glaube ich, wunderbar angeben kann. Ja.
Sie haben den Stempel jetzt.
Ja, tatsächlich. Vielleicht sollte ich da mehr Kapital draus schlagen. Ich habe ihn und ich liebe ihn auch, weil man bekommt irgendwann, wenn man dort, man wird so auf die Familien aufgeteilt, wenn man dort zu Gast ist, Besuch vom Inselpolizisten. Das ist wirklich ein Ritual und der gibt einem dann irgendwann diesen Stempel in den Pass, diesen hart erkämpften Stempel, unterschreibt den und dann geht er wieder.
Und wie ist das mit der Freiheit, morgens an einer blauen Lagune aufzuwachen oder im weiten blauen Meer mit den Haien zu schwimmen? Was ist das für eine Freiheit, die man da empfindet?
Das war für mich ein ganz großes Glück, was ich auch erstmal begreifen musste, weil manchmal konnte ich so ganz den Journalisten in mir ablegen und merkte, das ist genau das, was du immer sein wolltest, was du machen wolltest. Es ist ja eigentlich ein überkommener Begriff des Reiseschriftstellers. Aber irgendwo auf einer Insel zu sitzen in Französisch-Polynesien, der auf dem Wasser treibende Berg genannt wird, in den Sonnenuntergang zu blicken und vom Geräusch aufzuwachen, das Wale machen, wenn sie ihr Wasser ausblasen, sind Empfindungen, die man erstmal gar nicht fassen kann.
Aber es geht nicht nur um diese Empfindung. Also Sie haben viel leiden müssen auch. Also nicht nur auf diesem Schiff, auf diesen hohen Wellen, wo man alles nur noch von sich gibt, was man in sich hat. Oder wenn Sie stundenlang durch die gleißende Sonne spazieren geht. Das ist nicht nur immer Zuckerschlecken, oder?
Wenn man sich den Magen verdirbt in der Republik Karakal, Pakistan in Zentralasien zum Beispiel auch. Ja, natürlich. Aber für mich überwiegt halt dieses Geschenk des Reisendürfens, dieses Träumen, weil Schreiben ist ja auch wie Träumen, wenn man das dann hinterher nochmal zusammenfasst am Schreibtisch und nochmal quasi im Kopf auf Reisen geht. Das überwiegt für mich dann die Schmerzen und auch den Ärger mit den Behörden, weil natürlich ist es wahnsinnig schwer, Visum für Staaten zu bekommen, die von Geheimdiensten beherrscht werden, wie zum Beispiel Karakalpakstan, was im Westen Usbekistan liegt. Und ich habe geschrieben, es wäre wohl leichter, die Berufsbezeichnung Terrorist anzugeben im Visa-Antrag als Journalist. Ja.
Also da mussten Sie auch dann und wann sicher mit Schmiergeld und anderen Methoden arbeiten. Sie haben Ihr Buch Ihrem Großonkel gewidmet, der sein kleines Land mit einem Lächeln regierte, so schreiben Sie in der Widmung. Was hat es damit auf sich?
Mein Großonkel Heinrich oder Heini, wie in alle Landen, ist kurz vorher gestorben, kurz bevor das Buch fertig war. Und er war Landwirt und zwar aber einer, der sehr geliebt wurde. Auf seiner Beerdigung waren seine Schützenbrüder, waren viele Vereine, waren viele liebe Menschen, die ihm nochmal den Respekt erweisen wollten. Und Heini, der hatte einerseits eine große Innovationskraft. Er war zum Beispiel der Erste, der ein Windkraftrad aufstellte auf seinem Bauernhof, weit und breit in Westfalen. Und auf der anderen Seite hatte er sowas wunderbar Ironisches. Er liebte es, so kleine Amateurfilme zu machen, zum Beispiel von Geburtstagen. Und filmte dann jeden, der zu diesem Geburtstag kam, welche Geschenke brachte der mit. Und unterlegte jeden seine eigene Musik. Und wen er nicht mochte, der bekam dann einen Trauermarsch.
Und das ist das eigene, das Land dieses Onkels, sein kleines Land, das er immer so ausstaffierte mit Windrädern oder eigener Musik?
Ja, und sein eigenes kleines Dorf. Ich weiß nicht, wie viele dort leben, vielleicht 1000 Menschen, wenn es hochkommt. Aber dort war er für mich immer ein kleiner König. Kein Herrscher, aber ein geliebter kleiner König.
Ist das vielleicht die große Gelassenheit, von der wir alle träumen? Das ist ein Motiv, das in Ihrem Buch auftaucht. Die Suche nach der Freiheit. Was ist das für den Einzelnen? Einfach nur das Abstempeln aller Länder, um sie alle mal, ja, das ist ja auch eine Art von Eroberung, wenn man sie alle abgestempelt hat. Oder was ist es, was wir suchen? Am Ende, da wollen wir gleich aber noch ausführlicher darüber reden, kommen Sie doch wieder zu Hause an. Also bei der eigenen inneren Gelassenheit, die wir alle suchen.
Ja, ich glaube, wir reisen, um anzukommen. Und es gibt ein äußeres Ziel und ein inneres Ziel. Und es gibt für mich oft auf Reisen den Punkt, wo ich den dann erreicht habe, wo ich dann nach Hause muss. Das währt aber nicht lang. Also nach einigen Monaten muss ich dann wieder los, bin ich dann wieder auf der Flucht. Das glaube ich, hat all diese Menschen, die ich unterwegs getroffen habe, vereinigt.
Auf der Flucht wovor?
Manchmal ist es einfach auf der Flucht vor dem Regen oder vor der Eintönigkeit. Ich wohne in Hamburg, was man das Tor zur Welt nennt. Und nach einer Weile habe ich dann immer wieder begriffen, es ist doch nur das Tor. Die Welt liegt draußen. Und ich habe dann manchmal hart gesagt den Eindruck, ich verkomme, wenn ich nicht neue Einflüsse, neue Ideen, neue Farben sehe. Ja.
Wir sind froh, dass Sie das tun und all das für uns aufschreiben, damit wir Ihre spannenden Abenteuer so miterleben können. Bis hierhin vielen Dank, Dennis Gastmann, Atlas der unentdeckten Länder. So heißt sein Abenteuerbuch. Es ist im Rowohlt Verlag erschienen. Das kostet 19,95 Euro. Und gleich sprechen wir mit dem Autor über seinen Besuch im geheimen und heiligen Garten Athos. Und auch darüber, dass er dort etwas Wunderbares erlebt hat. Dazu gleich mehr nach den Domradio-Nachrichten.